Wiener Kaffeehaus Geschichte und Geschichten. Begleitet mich in eines der über 1000 Wiener Cafés.
Und wie weit wir zur Wiener Kaffeehausgeschichte dazugehören, war mir zum Beispiel gar nicht so sehr bewusst.
Heute habe ich Christian Göttlich und Matthias Kempf bei mir, die uns etwas über das Espresso-Hobby erzählen werden und sich davor noch kurz vorstellen.
Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, weil ich war ja schon einmal zu Gast in der Serie, Christian Göttlich, Betreiber des Café Freud und vormals Betreiber des Espresso-Hobby, beide in C90 Wien, beide bei der Berggasse und ja, das war's schon.
Mein Name ist, wie gesagt, Matthias Kempf und ich lebe als Musiker, Freischaffender in Wien und genau, ich bin Musiker und versuche sowas wie Mensch zu sein.
Wollt ihr mal zu Beginn erzählen, von wann bis wann es das Espresso-Hobby gegeben hat und auch kurz beschreiben, wie es dort ausgeschaut hat?
Gerne. Danke für die Frage.
Bitte gern.
Zweiter Teil der Frage, beschreiben geht schwer. Ich empfehle jedem, das im Netz nachzuvollziehen. Es gibt noch immer die fantastische Homepage www.espressohobby.at. In den letzten Tagen des Bestehens des Hobbys hat ein Stammkunde von uns ein 360-Grad-Panorama aufgenommen. Und das bleibt, solange ich es noch zahlen kann, für die nächsten 100 Jahre im Netz als Reminiszenz, als Erinnerung für mich selber, aber eben auch für Kunden. In dem Podcast geht es um das Espresso-Hobby. Und es ist ganz lustig, über ein Lokal zu sprechen, das es nicht mehr gibt. Und ein bisschen wehmütig und traurig ist man allerdings auch dabei. Das Hobby gab es von den 50er Jahren an, was man ihm auch ansah. Das passt vielleicht doch noch zur Beschreibung des Lokals, weil es eine 50s Espresso-Bar war, bis circa 2016. Die Gründungsjahre prägen eben auch die Optik und es gab damals in Wien einige 50er Jahre Bars, nein, das waren die 50er, die ersten NABA-Filialen, die ersten AIDA-Filialen in diesem neuen Lokaltyp Espresso, das als Gegensatz zum Wiener Kaffeehaus geplant war und zwar mit kleinerem Raum, mit einer kürzeren Aufenthaltsdauer die Kunden reinzuholen. Es gab plötzlich auch die neuen italienischen Kaffeemaschinen, es wurde mit Druck plötzlich gearbeitet, es wurden andere Kaffeesorten angeboten, es kam plötzlich ein Espresso oder ein Cappuccino auf und das hat damals die Wiener Kaffeeszene durchaus ein bisschen durchgeschüttelt und ist zu vergleichen mit der Phase, als dann der unaussprechliche Amerikaner nach Wien kam oder der andere seine M-Punkt-Cafés gegründet hat oder auch die Third Wave Kaffeewelle mit wahnsinniger Qualitätssteigerung, mit Direct Trade und fast wissenschaftlichem Herangehen zum Thema. Und ja, der erste Umbruch und die ersten Angriffe gegen die alte Institution Wiener Kaffeehaus waren eben damals in den 50er Jahren. Das junge Publikum wollte die verstaubten Zeitungshalter nicht mehr sehen, das wollte nicht mehr unbedingt am Tisch sitzen müssen, das wollte teilweise Musiker nebenbei. Und das Espresso war damals für den kurzen Kaffeegenuss ein bisschen italienisch inspiriert, ein Modeort und ging sogar in die Filmgeschichte ein. Hörbiger und Moser haben sich in dem Film, der mir jetzt natürlich per Name nicht einfällt, damals bekriegt. Die waren beide in diesem Film Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus und Hörbiger ging mit der Zeit und hat dann direkt der Nachbarschaft ein Espresso eröffnet und dann gab es einen kleinen Krieg zwischen den beiden und natürlich hat sich am Ende alles wieder gut aufgelöst. Aber das zeigt schon, welchen sozialen Impact damals diese neuen kleinen Kaffeebars gehabt haben. Und das Hobby war deswegen etwas Besonderes, weil es einer der wenigen dieser Kaffeebars war, die es geschafft haben, die Jahrtausendwende zu erleben und zu überstehen und die 60, 70, 80 Jahre lang einfach unverändert in Betrieb waren.
Also ich kann da weniger dazu sagen, weil die Geschichte weniger kenne, aber ich kann nur sagen, dass der Ort dadurch, dass es ihn so lang gegeben hat, also bis ungefähr 2016, das Faszinierende war, dass der so offensichtlich aus der Zeit gefallen. Also es war wie ein Zeitloch, ja, und es war ein großer Widerspruch zu allem, was sich rundherum gebildet hat und das war natürlich auch die große Qualität von dem Ort oder das, was, glaube ich, viele angezogen hat, beziehungsweise dann diese Mischung ausgemacht hat, weil da gab es im wahrsten Sinne des Wortes noch die alten Kunden, die jetzt durchaus auch altersmäßig quasi so zu nennen sind und durch die Lage auch ganz viele Studenten. Das ist etwas, was jetzt weniger mit dem Optischen zu tun hat, aber das ist mir am allermeisten in Erinnerung, dass es ein Ort war, wo etwas passiert ist, was sonst in anderen Lokalitäten eher weniger passiert, weil es viel sortierter und geklärter ist. Und hier gab es eine Mischung, die man sonst an Orten wie an, kann man jetzt falsch verstehen, aber an Bahnhöfen und Flughäfen erlebt, nämlich dort, wo Menschen aus allen Schichten und aus allen Altersklassen zusammentreffen, beziehungsweise manche auch dort leben und es deswegen zu ganz sonderbaren Begegnungen kommt. Also das ist mir vor allem in Erinnerung, wenn man sagt, die alten Stammkunden, die du noch hattest, in der Mischung mit den Studenten, und das hat für mich diesen Ort ausgemacht. Natürlich in Kombination mit dem ganzen Optischen drumherum. Ja. Aber diese Beziehungen, die sich automatisch aufbauen, weil ich glaube, dass man immer auch im Alltag in den kürzesten Begegnungen Beziehungen zu Menschen aufbaut, also auch an der Supermarktkasse, in dem Moment, wo ein Dialog stattfindet, man in Beziehung tritt. Und in größeren Lokalen kann man das noch etwas trennen, und an diesem Ort war nichts zu trennen, weil jeder, der dort reingekommen ist, hatte mit jedem sofort eine Beziehung. Und das waren äußerst interessante Beziehungen. Also das ist für mich, glaube ich, das viel Wesentlichere als das Optische, was der Christian aber eh schon sehr eindringlich beschrieben hat.
Ich würde dazu auch noch gerne was sagen, weil Matthias ja recht hat. Wir haben die Größe noch nicht erwähnt. Also es sind schlanke 28 Quadratmeter inklusive Klo, Küche und Bar gewesen. Das heißt, dass man irgendwie eben aneinander nicht vorbeikonnte. Jeder, der mal drinnen war und an der Bar stand, hat automatisch mitgehört natürlich, was die Sitzenden gesprochen haben. Oder der Nachbar an der Bar. Viele nach den Jahren kannten auch mich, manche sich aber untereinander nicht. Aber dadurch gab es sofort die Klammer und die Leute kamen einfach ins Gespräch, sie kamen sehr schnell ins Gespräch. Ablenkungen waren gering. Man muss auch sagen, es war bis doch auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, die Handymanie nicht so extrem. Also man hat Gott sei Dank nicht permanent nur mein Smartphone reingeschaut. Auch die junge Generation, weil es waren eben auch wahnsinnig viele Studenten bei uns. Es war tatsächlich ein Ort der Kommunikation. Es sind nicht 20 Leute engst dagestanden, haben nur in die Handy gestarrt, sondern sie haben entweder mit mir untereinander als Freunde in Gruppe oder eben auch mit Fremden gesprochen, und die Fremden waren eben durchgemischt. Also es war vor Ort tatsächlich jede Gesellschaftsschicht und jedes Alter vertreten.
Ich glaube, weil du sagst Handy, es war trotzdem, fällt mir gerade ein, das Bild so eine Art von Public Viewing, weil auf beiden Seiten ja verglast war und man einerseits auf die, also Währinger klarerweise gesehen hat, dann aber auch die Ecke Schwarzspanierstraße. Und eben Ort der Kommunikation unbedingt, und das habe ich eh vorher versucht schon zu beschreiben, es sind dadurch Menschen in Verbindung zueinander, Kommunikation miteinander getreten, die sonst nicht in Kommunikation treten würden miteinander. Und das war aufgrund der Größe, aber auch aufgrund deiner Persönlichkeit, weil ich glaube, das muss man auch noch dazu sagen, es reicht nicht, wenn du einen großartigen Ort hast, der eine Geschichte hat. Wir wissen, dass so ein Lokal immer sehr stark geprägt ist und wird von demjenigen, der es führt. Und hier war es ja auch so, dass derjenige, der es führt, also der jetzt neben mir sitzt, der Christian, ich war ja dann nur Gast. Der Christian war ja nicht so, dass er dann irgendwann verschwunden ist, sondern er ist ja von früh bis spät da gestanden. Das heißt, er hat auch, es gibt ja wahrscheinlich in der Gastronomie so Etappen, also sprich, das ist, wann hast du aufgesperrt? Um 7?
Am Anfang um 7 oder um 8.
Also natürlich gibt es auch welche, die um 19:30 ein Bier trinken, aber ich sage mal, es ist erst die Frühstückszeit und es verändert sich das Geschäft.
Es kann auch zu einem guten Frühstück ein gutes Bier gehören.
Gut, das ist vielleicht ein eigener Podcast wieder.
Ich weiß, dass du damit nichts am Hut hast, aber ich muss schon dazu sagen, das erste Getränk, das ich im Lokal verkauft habe, war tatsächlich ein alkoholisches. Wir haben das von unserer sehr lieben Vorgängerin übernommen, Johannes Vierle, mein Partner im Lokal und ich, und machten Standkontrolle um 6 in der Früh, damit wir dann um 7 aufsperren können. Und dann standen wir noch mit der alten Eigentümerin dort und es war 6:30, 6:45 und der erste klopfte an die Tür, der wollte rein. Natürlich haben wir ihn reingelassen und das war der Spritzer. Hat, glaube ich, nachher noch 2-3 getrunken. Ich weiß nicht, wer das hat, keine Ahnung, aber tatsächlich das erste Getränk zum Frühstück war der Spritzer.
Gut, das ist ja dann vielleicht auch ein weiterer Grund, warum es zu einer durchaus lebhaften Kommunikation dort kam. Ja, also, und ich meine das wirklich sehr, sehr positiv, weil ich meide sonst Orte, wo man sagt, da wird einfach nur gesoffen. Es war ja alles dort, ja, und es war eigentlich nie eine ungute Stimmung. Mhm. Und das hat aber auch wieder was mit dem Christian zu tun. Also das wollte ich nur vorher sagen, weil sehr viel äußerlich jetzt schon war. Und ich glaube, dass man eine Persönlichkeit braucht und eine Bestimmtheit, eine sehr verbindende Art, die er hat, aber immer gepaart mit einer gesunden Distanz. Weil es gibt natürlich plötzlich Konstellationen und auf 28 Quadratmetern, kann das durchaus auch kurz mal schier oder unangenehm werden, wo man agieren muss. Ja? Und ich glaube, das kann man auch sagen, dass man immer wieder entscheidet durch die Art und Weise, wen man sicherlich nicht als Gast haben möchte und wen man sehr gern immer wieder als Gast hat. Das klingt jetzt wahnsinnig moralisierend, bewertend, aber ich glaube, ohne dem geht es wahrscheinlich nicht. Ne?
Du hast meine erweisenden Signale nie verstanden.
1-0.
Ich mische mich jetzt mal ein, bevor deine jahrelange Freundschaft zerbricht. Ich habe mich im Vorfeld schon ein bisschen auf dem Profil des Espresso Hobby umgeschaut, das noch immer auf Facebook zu finden ist, und habe dort unter anderem entdeckt, dass es damals einige Veranstaltungen gab, wie zum Beispiel Panini-Tauschbörsen, ihr wart Teil der Woche des Zeitungslesens in Cafés und Abholort bei der Gratisbuchaktion der Stadt Wien, eine Stadt, ein Buch. Gibt es Veranstaltungen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Zwei Dinge eigentlich, die mir ein bisschen mehr im Gedächtnis blieben, weil sie mit meinen Hobbys mehr zu tun haben, das ist halt die Musik. Ich habe einmal einen Abend gemacht, oder nicht einmal, es war schon öfter Bring Your Own Vinyl und die Leute durften ihre eigene Schallplatte mitnehmen und ich habe so einen kleinen Plastikbomber gekauft und die Anlage angeschlossen und die Leute durften dann einfach das spielen, was sie selber aufgelegt haben. So lange, bis es dann alle genervt hat halt natürlich, aber also mit kleinen Grenzen, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich recht eine lustige Geschichte. Und ganz, ganz am Anfang haben wir zwei Jazzkonzerte gehabt. Ich glaube, da warst du damals noch nicht Kunde bei uns, Matthias. Und wir hatten eben 28 Quadratmeter. Und es war Martin Arnold am Saxophon, Stefan Fallmann am Bass und der nächste Fallmann, der entfällt mir leider mit dem Vornamen, es tut mir leid, und die haben zweimal bei uns gespielt und haben natürlich die gesamte Auslage gebraucht, zu dritt mit ihren Instrumenten. Platz war für 10 bis 15 Kunden. Und die hatten wir auch, mehr gingen einfach nicht rein. Und wir wollten jetzt auch im ersten Jahr unseres Bestehens nicht gleich alle Nachbarn verschrecken. Aber es war ein total lustiger Abend, es war ein bunter Abend und das war das erste Mal so ein Try-out. Was gibt der Ort eigentlich her? Was kann man da eigentlich machen? Und da sind wir drauf gekommen, okay, ein Live-Konzert, das ist nicht so ideal, dass wir das machen. Der Matthias hat einmal live gespielt bei mir im Lokal, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar glaube ich, dass das an meinem 40. Geburtstag war, da habe ich ihn engagiert, dass er draußen beim Heurigen spielt. Ein Heuriger, den es nicht mehr gibt am Dreimarktstein oder wie das auch immer heißt. Da waren 100 Leute oder so, also wirklich lustig. Und dann waren die Kinder plötzlich weg, dann haben wir ein Privatissimum gemacht im Stüberl, weil wir auch im Freien nicht mehr oft also spielen konnten oder wollten und weil es auch intimer war im Stüberl. Und dann am Heimweg um 3, 4, 5 in der Früh sind wir noch in Kleinstgruppe, 3, 4 ganz, ganz liebe Freunde und Angestellte, eben auch Freunde, die Magda war dabei, die Christine, glaube ich, war dabei, du und so weiter. Wir sind dann eingeritten noch um 4 in der Früh ins Lokal und haben dann im Hobby noch ein kleines Konzert von mir gehabt. Das war das einzige Mal, dass du gespielt hast für eine halbe Stunde, 3/4 Stunde. Ich habe es leider nicht mitgeschnitten. Es war sicher lustig.
Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran. Ja. Um ehrlich zu sein, ich weiß, dass wir das gemacht haben, aber ich erinnere mich nicht daran, weil, wie du gerade sagst, das war dein 40er und das war eine Etappe. Danach sind wir in das Stüberl bei dem Heurigen und dann sind wir noch ins Hobby. Aber weil du gefragt hast, ich war doch auch 6, 7 Jahre dort und das wöchentlich oder öfters in der Woche, weil ich auch da im 9. Bezirk gelebt habe. Und es gibt für mich auch keine Veranstaltung, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es immer das Gesamte war. Ich glaube, ich könnte sagen, es sind sehr viele denkwürdige Abende, die ungeplant passiert sind, die für mich die merkwürdigeren Veranstaltungen im Nachhinein sind als irgendetwas Geplantes. Und das war eben auch das Zauberhafte an dem Ort. Aber es war ein Flohmarkt einmal, den, glaube ich, vielleicht auch die Magda oder irgendeine Kellnerin organisiert hat. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich da noch eine ganz tolle Lederjacke zu Hause habe von dem Flohmarkt. Ja.
Mir wird schon noch was einfallen. Lustig, wenn man dann drüber redet, dann kommt sie dann doch irgendwie so raus. Ein sehr netter Tag war der, als eine gute Freundin von mir und eine sehr gute Freundin von meiner Frau eine Modekollektion vorgestellt hat für Kinder, die ein kleines Kinderlabel aufgezogen hat und dann 10 Jahre erfolgreich betrieben hat. Und da waren wir einer der, wenn nicht der erste Ort, wie sie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Das war ein wirklich sehr, sehr netter und aufregender Tag, weil sowas ganz anderes war, plötzlich Kleiderstände im Lokal zu haben und Mode zu verkaufen. Und ein anderer Abend, und ich muss ein bisschen weiter ausholen, wir waren eben zur Zeit im Lokal der Johannes und ich und als stille Teilhaberin und als Chefin im Hintergrund natürlich auch meine Frau, die ich nicht vergessen darf. Aber der Johannes hat hervorragend gekocht und wir hatten immer Koch-Events. Am Anfang hatten wir monatlich irgendein Thema mit Russland oder sonstigen, falls irgendwas so mal vorgefallen ist. Also Frühling, da gab es den Maibock und ähnliches. Und in dem Lokal, das eigentlich zu klein war, um wirklich kochen zu können, also erstens einmal in der Küche und zweitens auch gemütlich sitzen zu können. In diesem Lokal, das dafür nicht geeignet war, haben wir versucht, also kleine Sternenküche zu machen für 12 Personen, mehr gingen sie nicht aus. Und das haben wir am Anfang selber gemacht, thematisch, aber das, was mir tatsächlich einfällt, ist, dass sich jemand mal eingemietet hat, also nicht richtig eingemietet, sondern auch Freunde von uns, und dann Essen veranstaltet haben unter dem Titel Drag Diva Dinner. Und der Martin und sein Freund sind als Drag Divas hinter der Bar gestanden und gekocht, und es hat zweimal ausverkauft. Es gab 4 Gänge, das heißt 12 Personen mal 2 sind 24, und für jeden dieser Menschen wieder 4 Gänge, und die haben das aus einem Quadratmeter Küche ausgezaubert. Und es war großartig, also es war eine ganz eigene Szene natürlich, also die Freunde von den beiden, und wir hatten Drags im Publikum, servierende Drags und einen Heidenspaß, und der Spaß war dann am größten, am nächsten Tag aufzusperren, alles war wieder ganz normal, und dann saß der Herr Notar dort und hat wie immer so einen kleinen Braunen getrunken, und ich mir gedacht, gestern Abend, also wenn du da gewesen wärst, wären die Grausbinnen aufgestiegen. Du hättest dich an dem Ort da vielleicht nicht so wohl gefühlt in dem Augenblick. Also an die Kontraste, die einfach also unsere Persönlichkeit dann ausgemacht haben, die dann vieles ermöglicht haben, also von Mode über DJ-Abende, über Selbstauflegen, Drag-Divas, whatever, keine Ahnung. Also es war einfach lustig. Und die Geschichte ist halt so, dass ein kleiner Ort relativ leicht zu bespielen ist. Bei einem Großen ist es schwieriger. Wir sitzen hier im Café Freud für dieses Interview, für diesen Podcast, und in so einem großen Lokal oder größerem Lokal eine intime Atmosphäre zu schaffen und dann nette Events auf die Beine zu stellen, ist ungleich schwieriger. Ihn zu füllen, die Leute auf die Beine zu kriegen, dass sie dann alle herkommen, sie zu befriedigen, das ist nicht so einfach. Bei den 28 Quadratmeter ist man am Montag mit der Idee schlafen gegangen, machen wir am Freitag ein Plätzchen, am Dienstag hat man nach einem Achtel bei Matthias die Idee für ein Plätzchen gehabt, am Mittwoch war es auf Facebook und am Freitag war die Bude voll. Da hat man sich jetzt nicht großartig Gedanken machen müssen über irgendwas, weil A, die Family rund um Adum, damit meine ich Stammkunden, befreundetes Personal und erweiterter Kreis schon so gekommen wäre, und dann zusätzlich noch über Facebook, das damals noch recht gut funktioniert hat. Das heißt, man konnte wirklich von heute auf morgen Veranstaltungen ansetzen, und das haben wir dann oft auch gemacht, weil sonst, wie gesagt, sonst wird es ja fad.
Du hast jetzt auch kurz das Café Freud erwähnt, indem wir jetzt gerade das Interview machen. Es gab schon eine eigene Folge dazu, aber magst du da vielleicht auch noch was kurz über das Café sagen?
Ganz im Ernst, ich möchte jetzt nicht so viel über das neue Lokal sprechen. Jeder, dem dieses Gespräch gefällt, jeder, dem das Hobby gefiel, wird vielleicht auch in die Folge zum Freud reinhören wollen, können, dürfen, sollen. Und das rundet dann das Bild von mir als Gastronomen und von der Kaffeehauskultur im 9. Bezirk ein bisschen ab. Was die beiden Orte miteinander gemein haben, ist, dass beide hübsch sind. Ich meine das jetzt nicht im alltäglichen Hübsch, sondern sie sind optisch besonders. Also das Freud und das Hobby wurden von Menschen designt, die keine Shishi-Innendesigner waren und sind, sondern die Liebe zum Handwerk, Liebe zum Ort und ein großartiges Raumverständnis auch hatten. Jeder, der beim Espresso Hobby auf die Homepage geht oder es kannte oder sich Fotos anschaut, wird es bewundern, auf welch kleinem Raum man diese tolle, geschwungene Bar untergebracht hat. Es gab wirklich lyrische Beschreibungen, ich weiß nicht mehr, ob das im Standard oder im Falter war. Es gab richtig lyrische Beschreibungen über die Bar, geschwungen wie ein Klavierflügel, ich weiß nicht was. Also großartig. Und der Mann, der das designt hat, das war ein gewisser Hoffmann, Tischler aus dem 7. Bezirk, der auch die NABA-Filialen gemacht hat. Da kann man sich eine wunderschöne, die noch als Café im Betrieb ist, anschauen in der Wiener Hauptstraße. Der Patrick Schönberger betreibt ein Kaffeehaus, und die ersten AIDA-Filialen wurden auch vom Hoffmann gemacht, und die sind alle großartig im Design, und das Design hält seit inzwischen, sagen wir, 70 Jahren. Wir sitzen jetzt im Freud, auch das Freud hat 2 super Designer gehabt, einen Bühnenbildner, den Hannes Hartmann, ein sehr lieber Freund von mir aus Wien, der aber in Berlin lebt, und seinen Kompagnon in diesen Angelegenheiten, den Stefan Perntaler, Innendesigner und auch Tischler, die hier mit unglaublich viel Liebe das Lokal designt haben, als Ort, an dem die Menschen schön sein sollen, an dem die Menschen wirken sollen, und eben der nicht selbst im Mittelpunkt steht. Weil ich habe das, glaube ich, im Klassengespräch gesagt, derzeit alles nur mehr auf Instagrammable gestylt wird, die Augen rundherum wandern, während man eigentlich mit seinem Date ein ernsthaftes oder lustiges oder erotisches Gespräch führen sollte. Und das geht in so einem Instagram-Lokal einfach nicht. Es geht natürlich, Entschuldigung, aber es ist besser und mir wird das immer wieder als lobende Kritik mitgegeben, dass wir klar in der Aussage sind hier und dass man sich deswegen auch hier wohlfühlt im Gespräch oder einfach auch beim Zeitunglesen oder beim Arbeiten. Die optische Besonderheit beim Hobby war, dass ich mir als arbeitender Mensch dort oft wie in einem Aquarium vorgekommen bin, weil von der Bar weg gab es eigentlich nur dreiecksartig zwei Seiten. Die eine Seite voll verglast zur Schott-Spanisch-Straße und die andere Seite voll verglast auch die Türe zur Währinger Straße, wo von 37 bis 42 vier, fünf verschiedene Tramlinien in beide Richtungen fahren und sich natürlich der ganze Verkehr Richtung Bezirk Währing, Bezirk Döbling auch ausgestaut hat. Und jeden Tag in der Früh, wenn ich rausgeschaut habe, Punkt 8, Punkt 9, es saßen die gleichen Gesichter in der Straßenbahn. Die Leute wissen ja nicht, dass ich sie umgekehrt auch beobachtet habe, wenn nichts zu tun war mal. Aber umgekehrt weiß ich ganz genau auch aus Erzählungen, dass die Leute mich beobachtet haben. Du Christian, ich habe es gestern wieder nicht geschafft, ich bin vorbeigefahren, du, da ist ein Therapeut gesessen und du hast eh keine Zeit gehabt. Sie haben mir dann geschildert, was sie aus der Straßenbahn sahen, was gerade im Lokal los war. Oder wenn sie mich nicht kannten, haben sie mir einfach beim Arbeiten zugeschaut. Und das war auch dann, um es vorwegzunehmen, einer der Gründe, warum ich dort nicht mehr arbeiten konnte, weil ich im Lokal, aber auch von außen wirklich so stark unter Beobachtung stand und so stark im Mittelpunkt stand, dass das irgendwann einmal psychisch nicht mehr gesund ist.
Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Musik gesprochen und Christian, du hast mir im Vorfeld kurz verraten, dass es auch ein Lied gibt über das Café Hobby, das ich auch hier verwenden darf. Das heißt, bitte nach dem Abspann nicht gleich ausschalten, wenn ihr es hören wollt. Und ich glaube, das war von dir, Matthias, oder?
Das ist von mir. Ja. Das heißt, ich erzähle kurz die Geschichte. Das muss ich schon zugeben, das war nicht geplant und das muss so 2010 herum gewesen sein, als ich schon Gast beim Christian im Hobby war und zur selben Zeit dann in den 9. Bezirk gezogen bin. Das war übrigens ein Zufall, also das war jetzt nicht der Grund, dass ich in der Nähe des Hobbys sei.
Aber sagen
es
hat mich, Sie alle.
Das sagen Sie alle, ja. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich versuche mich ja als Singer-Songwriter oder ich bin Liedermacher, wie auch immer. Und ich kann mich deswegen so genau daran erinnern, weil es das erste Lied war, das ich im 9. Bezirk geschrieben habe, als ich hier hergezogen bin. Und das hatte ursprünglich einen anderen Text. Das hatte ursprünglich einen Text, wie soll ich sagen, es ist, man sagt ja auch, am Theater ist die Komödie schwieriger als das Drama. Und erstmal meine ersten Entwürfe sämtlicher Lieder sind meistens irgendwelche sehr bitter, traurigen oder auch böse Trennungssongs. Und so einen Song habe ich da eben rausgelassen. Und dann war ich aber von der Musik sehr begeistert. Das hatte so einen Folk-Picking-Country-Style. Und habe das nachgehört, also angehört, das neue Lied, und dachte mir, jetzt ist das schon wieder so eine traurige Geschichte. Und habe gesagt, na, ich nehme einfach die Musik und schreibe mal irgendwas Positives oder vielleicht sogar ein bisschen was Lustigeres. Und dann ist mir eigentlich relativ geschwind dieser Espresso-Hobby-Song eingefallen, der jetzt aber auch nicht wahnsinnig autobiografisch ist. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist sehr lange her. Und irgendwie wollte ich mich dann vielleicht auch noch ein bisschen distanzieren von den Inhalten und habe den dann so ein bisschen in einer anderen Sprache, also eher so sehr hochdeutsch und sehr als Reinhard May gesungen. Ich habe ihn heute nach vielen Jahren wieder gehört, weil wir eben darüber gesprochen haben und ich freue mich, dass es diesen Song gibt, aber der ist natürlich unveröffentlicht und ich habe da nie was damit gemacht. Das ist auch ein ganz rohes Demo und zeigt nur, dass das Espresso-Hobby damals eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt hat und ich da ja einiges verarbeitet habe. Magst du noch was zum Hobby-Song sagen?
Ich war ja unglaublich gerührt und was man mir so nicht abnimmt, tatsächlich sprachlos, als du mit dem Song plötzlich angetanzt bist. Und konnte ad hoc überhaupt nichts dazu sagen. Und ich habe das dann, glaube ich, Tage sacken lassen. Und einige Male gehört, bis ich mich dann wirklich aufrichtig bei dir bedankt habe. Es gibt ja nicht so viele Lokale, die dann eigene Lieder haben. Und egal, ob der Song veröffentlicht ist oder nicht, er ist schön. Er ist ein Zeitdokument für uns beide oder für die, die ihn kennen und mögen und ihn überlieben. Und auch für die erwähnten, im Song erwähnten Personen ein Zeitdokument. Und alles in allem einfach ein wunderschönes Erlebnis, das mich auch immer daran erinnert, wie der Matthias an der Bar stand oder sich ab und zu sitzend zurückzog, das war sehr selten, und auf Zetteln seine Songideen gebannt hat, oft waren es kurze Gedanken, die er gebastelt hat, Zweizeiler, vielleicht dann gleich wieder am Klogang vernichtet, anderes auch länger, und er stand da mit ganz kurz gespitzten Bleistiften an der Bar und hat zwischen zwei Bierchen schnell mal eben einen Song rausgehaut oder einen kleinen weisen Spruch oder auch was Lustiges, und da konnte man ihn immer beobachten dabei, also da hast du genau gewusst, wann du ihn ansprechen darfst und wann nicht, wann er gerade ein bisschen so sinniert hat und sich eine Formulierung überlegt hat. Und der Hobbysong lustigerweise ist ja eben tatsächlich nicht so im Wienerischen, was das Wienerische, also eher deine vorherrschende Art zu singen ist und zu schreiben ist, wenn ich das so sagen darf,
ja.
Sondern er kommt eben Hochdeutsch rüber, und beim ersten Mal laut spielen im Lokal kam ein anderer Stammkunde, der tatsächlich unseren Schmäh dann für ernst genommen hat und sich gedacht hat, das ist der Reinhard May. Aber wieso singt der Reinhard May über das Hobby? Und der Christian stand mitten im Raum und war sehr, sehr konsterniert, kannte sich nicht aus und hat es dann aber geschnallt. Und die Auflösung war sehr lustig. Ich glaube, den Test haben wir ein paar Mal gemacht, nicht? Also ich zumindest privat auf alle Fälle. Also ich höre ihn ein, zwei Mal im Jahr, da packe ich ihn für mich persönlich aus. Der Matthias hört ihn noch seltener, was ich ganz lustig finde, der hat ihn gar nicht mehr. Wir hatten ja sogar eine Phase, wo wir in der Mittagspause im Sommer waren, also ich sage oben, weil wir jetzt unten in der Berggasse sitzen. Damals standen wir oben in der Berggasse und wir hatten zum Mittag immer wenig los im Sommer. Und ich habe dann im Sommer einfach 3 Stunden Mittagspause gemacht, à la Italia, von 12 bis 15 Uhr oder was, von 13 bis 16 Uhr. Chiuso und Tür zu, wenn eh keiner kommt. Und da haben wir uns einfach manchmal so einen Spaß gemacht und auch so frei improvisiert und andere Lieder geschrieben, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden, weil die unglaublich dämlich waren. Aber es war eine unglaublich lustige Zeit. Es war keine Dauerbeschäftigung, aber diese einigen Male, als wir das gemacht haben, war tatsächlich unglaublich lustig. Und man durfte damals, also innen drinnen, auch noch rauchen. Aber wo rauchen könnte man auch noch als Thema aufnehmen. Man durfte damals noch rauchen in den Lokalen. Und es waren 2 Personen anwesend, Matthias und ich, nach diesen 3 oder 4 Stunden Mittagspause, was geöffnet hat, so eine stehende Rauchwand, durch die sich die Kunden hineinkämpfen mussten und dann wieder. Ja, lustig war es. Aber wie gesagt, damals konnte man in den Lokalen rauchen.
Ich möchte nur noch eine Sache zum Espresso-Hobby-Song sagen, weil ich ihn heute, wie gesagt, nach Jahren wieder das erste Mal gehört habe und ich ja überhaupt nichts vorhatte. Ich war sehr inspiriert und habe den geschrieben, und mir ist nur wichtig zu erwähnen, das war sehr spontan und habe heute gehört, und das habe ich vergessen, dass es am Schluss ein grammatikalischer Fehler ist. Ich habe sehr viel auch improvisiert. Manchmal habe ich, manche Zeilen habe ich wirklich auch sehr spontan gesungen. Und ich singe da, glaube ich, die Tränen trocknen mir der Wind. Und es ist natürlich, die Tränen trocknet mir der Wind. Und das ist mir wichtig, das zu sagen. Ja. Und die andere Geschichte, da haben wir anfangs oder heute auch schon drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob das Mikro da schon an war. Für mich hat der Song, oder glaube ich für uns überhaupt, eine noch andere Bedeutung, weil es gab eine, ich versuche es ganz kurz zu erzählen, es muss irgendeine große, wieder ein Turnier gewesen sein, so wie jetzt im Moment, also ein Fußballturnier. Und ich weiß es nicht mehr, ob es 2010 oder 2012 war. Ich glaube, es ist ja alle 2 Jahre etwas, entweder EM oder WM. Ja? Und ich habe mitbekommen im Vorfeld, dass der Christian schon auch Spiele zeigen möchte, ausgewählte. Nur damals hast du noch nicht an den Abenden offen gehabt oder nur an einem vielleicht, nur am Freitag. Ja? Und jetzt sind ja dann die Spiele in der Anfangsphase so eines Turniers ja täglich. Und ich habe mitbekommen, er möchte diese Spiele zeigen und dass er auch noch Arbeitskräfte sucht, aber vergessen hat, dann wirklich ein Inserat aufzugeben oder was auch immer. Und ich habe dann gesagt, du, heute geht's ja los oder morgen, so genau wissen wir das nicht mehr. Jetzt hast du jetzt jemanden gefunden? Und er hat gesagt, nein, sage ich, das heißt, du sperrst nicht auf am Abend. Doch, ne? Er sperrt auf. Also er lässt offen, sagen wir so. Und jetzt war er von 7 in der Früh und dann bis 23 Uhr mindestens, vielleicht bis Mitternacht. Und dann war ich schon etwas besorgt um meinen Freund und habe dann sehr, sehr spontan eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass sie unglaublich viel Gastro-Erfahrung hat, aber mit der Gastro aufhören möchte. Und ich wusste, das Espresso-Hobby ist nicht Gastro. Das ist eine Lebensschule, und die war meiner Erinnerung nach am selben Tag da und hat am selben Tag oder zumindest am nächsten Tag übernommen. Und so konnten dann auch schon die Fußballspiele gezeigt werden. Und das ist besagte Christina, die auch überlegt hat, ob sie heute Zeit hat, aber dann keine Zeit hatte. Und die hat dann bis zuletzt bei dir gearbeitet. Mhm. Und die Christina, so wie auch die Magda, und auch die Xenia, das waren die Mädels, die die Abende sich aufgeteilt haben, und die sind alle reimtechnisch gut untergebracht im Hobbysong. Xenia, Christina, Magda, genau. Und ja, also für mich ist das auch eine sehr schöne Erinnerung, weil der Christian hat natürlich ganz tolle Menschen da sich geschart, und das gilt auch für alle gerade erwähnten, damals junge Studentinnen, die heute alle, weiß ich nicht, auf der Welt verstreut, Ärztinnen oder was auch immer sind. Und das ist einfach eine wunderschöne Erinnerung, und mich hat es auch so gefreut, dass das so problemlos und schnell funktioniert hat und der Christian und die Christina, die ich eben kontaktiert habe, sich eigentlich vom ersten Augenblick an so gut verstanden haben, dass wir schon scherzhalber immer gesagt haben, ab dem Tag hat die Christina quasi so ein bisschen übernommen.
Ja, es war gut, ich wusste dann den Abend in guten Händen, wobei eben die anderen Mädels auch super waren. Aber diese große Lücke mit dem Fußball hat die Christina auch mit ihrer Fußballbegeisterung nämlich sehr, sehr gut gefüllt, und sie hat nachher auch alle Lücken gefüllt. Ich bin, was das betrifft, tatsächlich gesegnet. Also ich habe damals im Hobby wunderbare Mitarbeiterinnen gehabt. Du hast einige genannt.
Weil sie im Lied vorkommen.
Genau, aber irgendjemanden großartig rausstreichen. Es waren fantastische Mädels durch die Bank, fast ohne Ausnahmen. Wirklich alle irrsinnig gescheit und lieb. Und die verfolgen mich unter Anführungszeichen auch hier jetzt im Freund. Alle Damen, alle Mädels, die hier sind. Ich schätze sie sehr, und wir versuchen das immer, dass wir ein professionelles, / freundschaftliches Verhältnis pflegen mit unseren Mitarbeitern. Natürlich gibt es einen Generationenunterschied. Der Generationenunterschied war damals zwischen der Christina zum Beispiel und mir nicht so groß, aber durchaus gegeben. Also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Vater sein können, aber es gab doch eine Generation quasi dazwischen. Das ist inzwischen natürlich härter geworden. Also mit ein bisschen Ü50, mit ein bisschen Ü20 zusammenzuarbeiten, ist durchaus manchmal eine Challenge. Für mich als Arbeitgeber, aber natürlich auch umgekehrt für die Arbeitnehmer. Und natürlich kann man mit diesem Gap und mit dem professionellen Umfeld prinzipiell nicht total befreundet sein oder eine richtig intime Beziehung aufbauen, im Sinne von einer freundschaftlichen Beziehung. Aber ich glaube, es geht in die Richtung bekanntschaftlich, freundschaftlich, wertschätzend, immer in beiden Richtungen. Auch jetzt mit allen, die hier sind, und solange ich in der Gastro bin, werde ich auch schauen, dass wir das irgendwie genauso hinkriegen, dass man gemeinsam auf Augenhöhe die Pflichten erfüllt, aber auch Spaß haben kann und sich auch abseits von der Arbeit Geschichten erzählt und sich vielleicht ein bisschen supportet. Und ja, also wie gesagt, bis jetzt bin ich da eigentlich gesegnet. Die verfolgen mich, die guten Mädels. Wir drei plaudern gerade über ein Lokal, das es nicht mehr gibt. Da muss man auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Das Hobby ist in den 50er Jahren gegründet worden, und ich glaube, ich habe das vorher schon erwähnt, was das Design betrifft, was die Entwicklung der Kaffeegeschichte in Wien betrifft, dass es eben eine Veränderung damals, eine große Veränderung gab, dass die junge Gesellschaft hier bei uns im 9. Bezirk, gepusht durch die Unis, insbesondere das Anatomische Institut genau gegenüber vom Hobby, diese Zeitenwende eben mitgemacht hat. Und es gab ein, zwei andere Cafés in der Umgebung, die dann eben zusperren mussten. Dort, wo das Weltcafé jetzt als studentisches Café immer noch drinnen ist, gab es früher ein echt klassisches Café aus zum Beispiel in der Schwanenstraße am Weg zum Campus bzw. der Nationalbank. Gegründet wurde das Lokal angeblich von einem Herrn Fröhlich, der es, so wurde es mir erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, seiner Mätresse, Freundin geschenkt hat mit den Worten, damit sie ein bisschen was zum Tun hat, damit sie ein Hobby hat, daher der Name, dass sie nebenbei auch ein bisschen was arbeitet. Das Thema zieht sich ja eigentlich auch bis in die heutige Zeit, dass öfter oder ab und zu Frauen von reichen Männern dann eine Galerie zum Beispiel führen, mit der Unterstützung des Mannes, sowas soll es eben auch heute noch geben. Und damals war es, Schatz, als Hobby kriegst du das Hobby und da hast du auch ein bisschen was zu tun. Ich habe dann nachgeforscht und ich glaube, dass es nicht ganz stimmt. Ich glaube, dass es unfair ist. Ich glaube, dass die Frau Fröhlich die Ehefrau vom Herrn Fröhlich war und dass das einfach im Rahmen der Ehe war. Also sie war keine Mätresse oder Freundin. Und er hat ein Weinhaus gehabt am Gürtel und kam eben aus der Gastro und hat dann hier die noble, moderne Gastro in Innenstadtnähe ermöglicht. Sie hat das allerdings nicht allzu lange gemacht und es kam dann das Ehepaar Bärenfeld, und die Bärenfelds haben das Lokal, glaube ich, 30, 35 Jahre lang betrieben. Mit der Frau Bernfeld selber habe ich noch Kontakt gehabt, die kam damals auch noch ein paar Mal zu mir. Und die haben eigentlich das Lokal aus den 60ern rauf in die 80er, 90er Jahre geführt. Sehr erfolgreich, die hatten auch alle Mediziner von gegenüber immer noch als Kunden. Jahrzehnte später kamen Menschen zu mir, die zu Studienzeiten dort ihre Freundin kennengelernt haben oder einfach lustige Zeiten erlebt haben und gesagt haben, ja, und der Frau Traude, da war das so und so und die Frau Traude hat das gekocht und das gemacht. Also die blieb tatsächlich, die Frau Traude und ihr Mann, vielen Menschen im Gedächtnis und in Erinnerung. Und deswegen möchte ich die jetzt auch erwähnen, weil man sollte manchen Menschen ein Denkmal setzen. Denkmal setzen kann man auch der Betreiberin, die das gemacht hat, vor mir, nach der Traude, die Brigitta. Die Brigitta hat ihr eigenes Publikum gehabt. Die hat sich ein bisschen um die älteren Menschen im gesamten Viertel gekümmert, hat sehr nette Kunden gehabt. Und wie ich es dann übernommen habe, war ich dann mit diesen älteren Menschen konfrontiert, die lustigerweise, weil ich im Viertel aufgewachsen bin, mich schon kannten, seitdem ich ein kleiner Knabe war. Im Wirtshaus Nil ging ich zum Sparverein. Mein Vater hat mir einen 100er wöchentlich gegeben, den habe ich dann eingezahlt. Und dort waren dann genau dieselben Gäste beim Spritzer, die dann 3 Jahrzehnte später mit der Melange am Anfang zumindest im Hobby saßen. Einige verlor ich dann recht schnell, weil die Unsitte einriss, als ich das nicht hatte, dass die Leute Hunde überall umlaufen ließen und oben auch auf den Bänken sitzen ließen, ohne Dackerl oder irgendwas. Und in dem Moment, als ich gesagt habe, meine sehr verehrten Damen, bitte legen Sie doch den Hunderl ein Deckerl unter, dann fühlt sich das Hunderl wohl und die Bank ist sauber, kamen die dann nicht mehr. Und ich war dann in der ganzen Gegend bei dieser Klientel als der Hundehasser verschrien. Ich habe es niemandem übel genommen, so sind die Wiener oder so waren die alten Wiener. Aber es war ein Klassiker, wenn man gegen das Hunderl was sagt, ist man schon mal unten durch. Das war das Klientel oder ein Teil vom Stammklientel, als ich es übernommen habe. Und wir haben dann prinzipiell ein bisschen ausputzt und so und dann waren wir ein bisschen hübscher, ein bisschen moderner. Kamen ein bisschen mehr und andere Leute eben auch wieder mehr Studenten rein. Und dann die große Zäsur war, als wir das Rauchverbot eingeführt haben. Und wir waren da 2-3 Jahre früher dran, als es der Gesetzgeber eigentlich vorgeschrieben hat, weil damals konnten noch kleine Lokale, wie wir das waren, frei und selber entscheiden. Und 99,9% der kleinen Lokale haben sich fürs Rauchen entschieden. Und ich hatte auch sehr viele Raucher. Nur das Problem ist, wenn du den ganzen Tag, und das waren nicht selten 14, 16 Stunden Tage, in dieser verrauchten Umgebung arbeitest, dann schädigst du dich noch mehr als wenn du selber dein Backel rauchst oder ein halbes Backel, wie es bei mir war. Und um davon ein bisschen loszukommen, weniger zu rauchen und diesen Passivrauch nicht mehr einatmen zu müssen, habe ich dann beschlossen, wir starten schon 3 Jahre vorher mit dem Rauchverbot. Und wir haben das dann recht groß gemacht. Wir waren dann sogar, also von der Krone, Standardpresse, Ö1, überall drin, haben eine Pressekonferenz gemacht mit einem Umweltmediziner vom AKH und mit der Eva Klawischnik von den Grünen, die das damals auch befürwortet haben. Das gab eine recht große Resonanz, sehr viel Applaus, aber man muss auch sagen, dass von heute auf morgen sicherlich 20% der Gäste oder 30% der Gäste nicht mehr kamen. Ich habe jedem Raucher freigestellt, kann bleiben und mit mir gemeinsam draußen rauchen, weil ich war selber davon betroffen. Aber mein Hobby, also mein Hobby, das Rauchen, ich habe plötzlich auch nicht mehr an dem Ort frönen dürfen oder es ausüben dürfen oder damit Spaß haben dürfen, wo es die letzten Jahre möglich war. Aber ich habe gesagt, Kinder, wenn ihr das Lokal mögt, wenn ihr mich mögt, kommt mit raus und ich darf nicht mehr, ihr dürft es auch nicht mehr. Die vernünftigen, befreundeten Raucher, wie der Matthias zum Beispiel, die haben das natürlich akzeptiert, weil es eine richtige, logische und gesunde Entwicklung war. Und dann gab es aber eben auch Menschen, die es nicht akzeptiert haben, was ich wiederum akzeptieren musste und die dann weggeblieben sind. Und das waren am Anfang relativ viele, 20% waren schon. Und das gab dann ein paar Monate, wo es nicht so rosig ausgesehen hat, aber das Rauchverbot hat dann umgekehrt wieder ganz andere und neue Kundenschichten erschlossen. Und wir waren dann ein Jahr später, waren wir wieder on top, der Umsatz ist wieder ordentlich raufgegangen. Also es war die beste Entscheidung im Zusammenhang mit dem Lokal, die ich gemacht habe, dass wir da umgestellt haben. Es war viel angenehmeres Arbeiten und ich muss auch dazu sagen, obwohl ich selber Raucher bin, es waren auch viel angenehmere Kunden plötzlich da.
Da fällt noch was ein, wenn wir schon drüber reden. Wir wollen ja keinen Namen nennen, aber ich erinnere mich, der Van der Bellen ist dann auch nicht mehr gekommen. Das hatte aber nichts mit dem Nichtrauchen zu tun, sondern der hat dann einen neuen Job gehabt.
Ich dachte, es ging um den Hund.
Nein, aber ich wollte sagen, ihn hast du als Kunden auch verloren. Und dann könnte man sagen, nein, das weiß man gar nicht. Vielleicht hat er danach einen Job plötzlich, der ihm nicht mehr ermöglicht hat, einfach so im Espresso-Hobby zu sitzen.
Nicht ganz. Es kann aber auch sein, dass er angefressen war, dass er keine Mohntopfen-Himbeertorte bekam.
War die aus?
Die war aus und er hat gesagt, ich möchte nicht wissen, was nicht haben, ich möchte wissen, was haben. Und offenkundig wollte er die Mohntopfen-Himbeertorte haben. Aber egal, wir machen kein Name-Dropping. Das einzige Mal beim letzten Mal war es eben auch der Staatsoberhaupt, dass ich reingeschlossen habe. Aber es waren tatsächlich, also es waren sehr, sehr lustige Menschen vor Ort, also vom Notar ums Eck, vom Hausmeister gegenüber, von der serbischen Putzfrau bis hin zum Star-Architekten, vom Universitätsprofessor für Medizin bis zum Studenten der Medizin, alle Religionen, alle Berufe, großartig, richtig italienisch, wo man immer sagt, ja, in der italienischen Espresso-Bar, da steht dann der Advocato, nehmen wir Mistkübler beim Espresso, gibt mir ihn runter und dann gehen sie wieder. So ähnlich war es teilweise auch und das finde ich grandios. Namensnennen möchte ich aber trotzdem eine machen, weil ich finde, was hat er sich verdient? Es ist eine tragische Geschichte und es wird sich niemand mehr an diesen Menschen erinnern, wenn ich den Namen nicht ausspreche. Deswegen der wunderschöne Wiener Name Leopold Dollezal. Der Boldi war ein schwieriger Kunde, der ab und zu viel getrunken hat, der teilweise obdachlos war, aber ein begnadeter Tischler war und der uns nach einem großen Schaden sehr viel im Lokal geholfen hat und das Lokal renoviert hat. Also er hat Holz gestreichelt wie Romeo seine Julia. Er war besessen vom Arbeiten mit dem Material. Er war begnadet im Arbeiten mit dem Material, trank da auch den ganzen Tag über ein Cola. Das hat er dann am Abend eingeholt, wieder in Windeseile, aber beim Arbeiten war er absolut nüchtern. Und der liebe Leopold ist leider ums Leben gekommen nach einem Hobbybesuch, weil er zu viel trank und dann in der Wattgasse von einem Auto überfahren wurde. Nach einer Schlägerei, muss man auch dazu sagen, oder während einer Schlägerei. Und der Boldi mit 60 viel zu jung verstorben und er war ein netter Kerl, er hat uns geholfen, wir haben ihm geholfen. Ich möchte jetzt nicht eine große Glocke hängen, aber er hat nicht viele Verwandte gehabt und an den erinnert sich keiner mehr. Aber ich finde den Namen so schön, wir waren auch einmal beim Gart draußen, Leopold Dollezal. Großartig. Zum Abschluss, weil du mich das gefragt hast, warum haben wir eigentlich aufgehört? Warum gibt es das Hobby heutzutage nicht mehr? Das ist eigentlich eine recht traurige Geschichte. Also ich persönlich musste nach 10 Jahren, ein bisschen mehr als 10 Jahren erfolgreicher Tätigkeit vor Ort dann einsehen, es ist zu fordernd. Jeder Kundenkontakt lief Richtung Bar, an der Bar war ich und ich kannte alle, ich kannte alles. Ich war wie im Aquarium von außen unter Beobachtung. Es waren im Schnitt 13 Stunden, es waren manchmal 18 Stunden und es war einfach sehr, sehr anstrengend. Und meine Tochter war damals klein und ich habe sie oft nicht gesehen, viel mit ihr nicht gemacht, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und da hatte ich auch ein schlechtes Gewissen und ich war körperlich und seelisch relativ leer schon. Und dann bekam ich im 16. Jahr überraschend ein Angebot von einer Dame, die mir in die Hand rein versprach, ja, wir machen wieder ein Kaffeehaus draus und es bleibt eh so, wie es ist. Und das war mir als Zusicherung damals genug und ich habe mich gefreut, dass ich es in gute Hände weitergeben kann. Und es war recht überraschend eigentlich. Also innerlich ist der Entschluss sicherlich schon wesentlich früher gefallen, dass ich ewig so nicht weitermachen kann, weil ich es persönlich, also mit meinen Kräften, psychisch wie physisch, nicht aushalten werde. Und dann kam plötzlich dieses Angebot, vorher ein anderes, das habe ich abgelehnt, weil die wollten eben kein Kaffeehaus draus machen, die wollten, ist egal was, das machen und dann kam eben diese Dame und Vertrag, zack, Hände schütteln und das war's. Und dann haben wir 16 mit Weihnachten quasi Chaos gemacht und ich habe die Schlüssel übergeben und das war's für mich. Ich natürlich extrem wehmütig, weil von der Übergabe des Lokals am Anfang, mein Vater hat den Deal damals eingefädelt. Ich habe zu meinem Vater damals gesagt, du Papa, du sitzt in meinem Hobby, hättest du gern das Martini-Schild in der Auslage. Frag einmal die Brigitte, ob sie es nicht verkauft. Und dann haben wir nicht das Schild gekauft, sondern haben wir das Lokal kaufen müssen. Und 10 Jahre später, dann gebe ich das wieder her. Das war natürlich schon mit einer Träne im Auge. Ich habe mir gedacht, das ist in guten Händen, das wird so weitergeführt. Und dann waren die Weihnachtsfeiertage. Und am Ende der Weihnachtsfeiertage, es muss so 27. 28. oder so gewesen sein, bekam ich dann von Matthias einen Anruf, weil der war wirklich bis zum Schluss mit der Geschichte des Hobbys sehr, sehr eng verbunden. Christian, die demolieren dein Lokal, sie reißen die Bar raus, was machen die Leute da? Und ich sage, ich habe das gerade übergeben, aber die wollten das nicht machen, warte, ich komme schnell. Und dann bin ich hingefahren und ein anderer war an der Tore und du warst dann dort und ich bin gekommen und ich habe dann die neue Übernehmerin zur Rede gestellt und gesagt, was soll das? Es war ausgemacht, ihr lasst es so drin stehen und ihr führt es einfach, ihr sperrt es mit Zeiten erst einfach ganz normal wieder auf. Nein, wir haben jetzt geplant, großen Umbau und da kommt das und da kommt das. Sag ich, das geht nicht. Nur zu dem Zeitpunkt war die Bar so schön, wie sie da in der Mitte thronte, tatsächlich leider schon umgerissen oder zumindest rausgerissen aus der Verankerung im Boden. Sie war eh schon sehr morsch, also lange hätte sie es nicht gemacht, aber man hätte es mit einer Schönheitsoperation im Hintergrund mit zwei, drei Pfeilern oder whatever, irgendeinem Tischler wäre schon was eingefallen. Wir hätten das schon retten können und da gab es dann heftige Diskussionen und ich habe es dann geschafft, ein paar Hocker noch zu retten und Matthias hat mir geholfen. Auf einem der Hocker sitzt du jetzt gerade, Silvia, während des Interviews, die anderen zwei, die beim Zeitungsständer waren, die sind da drüben, diese dreibeinigen, die grau überzogenen und die mit dem roten Kunstleder, auf dem sitzt du gerade. Die konnte ich noch retten, aber der Rest war nicht mehr zu retten, weil die Arbeiten schon zu weit fortgeschritten waren und auch, man muss es ganz ehrlich dazu sagen, die Struktur selber schon ziemlich kaputt war. Also, aber nichtsdestotrotz, es war ein Riesenschock und der Schock war schlimmer als die Übergabe, weil ich habe mir gedacht, okay, ich stehe zwar nicht mehr drinnen, aber ich kann dann jederzeit hingehen. Ich habe noch damals angeboten, die neue Übernehmerin, ich arbeite gratis für dich, ich stelle mich rein, ich halte den Kundenkontakt aufrecht und so, damit sich die Leute nicht verlaufen. Und wir haben uns einen sehr smoothen, netten Übergang eigentlich prinzipiell vorgestellt und ausgemacht. Aber da hatte ich offenkundig andere Vorstellungen. Und ich habe mit dieser Geschichte immer noch zu kämpfen. Es gibt immer noch, das muss man ganz, ganz ehrlich sagen, Leute, die mir böse sind, dass ich das Lokal devastiert habe, was gar nicht stimmt, weil das jemand anderer gemacht hat, der mir versprochen hat, er tut es nicht. Und die Geschichte ist passiert und im darauffolgenden Jahr, jedes Mal, als ich dort bei der Kreuzung gegangen bin, hat mich irgendein anderer Gast darauf angesprochen. Herr Göttlich, haben Sie geschaut, was da jetzt wieder passiert ist und wie das ausschaut? Wie konnte das so weit kommen? Ich habe jedem die Geschichte erzählt, wie es war und es war jedes Mal wieder eine traurige Erzählung. Aber das war das Ende der glorreichen Ära und es war kein schönes Ende, es war ein blödes Ende. Ich habe mir das ehrlich gesagt vollkommen anders vorgestellt. Ich habe mir immer gedacht, wenn es jemand devastiert, dann bin ich das. Also ich bin ab und zu mit dem Gedanken schwanger gegangen, ich mache so einen Architektenwettbewerb und die ärgsten und geilsten Architekten von ganz Wien sollen sich die tollsten Konzepte überlegen für ein Lokal, das wieder so kommunikativ ist und so modern, dass es zeitlos in 60 Jahren wieder zu verwenden ist, so wie das alte war. Also dass es Generationen beeindruckt, nicht so wie vorhin erzählt, heute eben nur einem kurzen Trend vielleicht nachhechelnd, und dann gibt es ja viele, so Materialtrend nachhechelnd, eine Raumaufteilung oder whatever, ist jetzt vollkommen egal. Aber nie im Leben hätte ich mir erwartet, dass das dann so schnell geht und dass es tatsächlich ernst ist. Also meine Gedanken hinsichtlich Neugestaltung waren nur so nebenbei. Ich habe mir gedacht, wenn sie macht, dann ich. Aber dass irgendwer Fremder mein Lokal plötzlich devastiert und meine Geschichte und einen Teil der Geschichte des Kretzels und der Wiener Kaffeehäuser demontiert, das fand ich schon, wenn man das so sagen darf, Arsch. Entschuldigung, aber das war jetzt ein ganz bewusstes, sehr breit ausgesprochenes Popschi. Und wie weit wir zur Wiener Kaffeehausgeschichte dazugehören, war mir zum Beispiel gar nicht so sehr bewusst. Ich war bei einem Vortrag im MAG von Gregor Eichinger, der das Kaffeehausexperiment 1 und 2 gemacht hat. Und da gab es einen Galaabend beim Kaffeehausexperiment 2, wo viele Kaffeesieder und auch sehr viele Architekten und Studenten von Gregor Eichinger waren, der ja sehr viele Lokale in Wien auch gemacht hat und der so ein Latoyen der Architekturszene in Wien inzwischen ist und war und immer noch sehr produktiv und tolle Sachen macht. Und der hat in einem geschichtlichen Abriss, Grand Publico, 600 Leute waren dort, 10 Minuten die Fotos vom Hobby eingeblendet und eben auch die Geschichten mit Espresso Bar und der Wandel in der Art des Kaffeekonsums gebracht und das Hobby als Beispiel dafür gebracht. Wir sitzen jetzt nicht da, nur weil das Hobby war und nur weil zwei alte weiße Männer sich denken, dass es leibend war, sondern es wurde da auch gut dokumentiert zum Beispiel, für welchen Lokaltyp es stand, in welcher Zeit und welche Bedeutung es da hatte. Weltbewegend ist es natürlich nicht, aber es ist eine schöne Geschichte im Rahmen der Wiener Kaffeehausgeschichten, die Espresso-Bars in Wien und allen voran unser Hobby.
Dein Hobby.
Unser.
Also abschließend, wenn ich dem Christian zuhöre, dann höre ich bis heute ganz viel Leidenschaft und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man etwas Äußerliches beschreibt und auch die Menschen, die dort zusammengekommen sind oder Veranstaltungen oder was auch immer und die Geschichte, aber diese Leidenschaft, die ich höre, und das war das Espresso-Hobby für mich, ja. Und ich kenne es ja nur aus seiner Zeit, also als er es geführt hat. Das ist mir jetzt bewusst geworden, als ich ihm zugehört habe, aber das ist auch übergreifend, weil die hat er bis heute, das Hobby gibt es halt nicht mehr, aber es gibt diesen Ort hier, das Café Freud, und mir ist eingefallen, Oberzahlen ist das Moser-Hörbiger, der Film. Ja. Und wie du jetzt ein bisschen dann noch erzählt hast, auch über die Hunde, die du nicht gerne da oben auf den Bänken sitzen sehen wolltest, das klang ein bisschen so, oder vielleicht gibt es solche Szenen auch in den Moser-Hörbiger-Filmen. Da ist mir dann noch eingefallen, von Moser-Hörbiger sind wir sehr geschwind bei Peter Alexander, weil ich habe zum Christian dann irgendwann gesagt, er ist der Graf Hobby. Weil es diese ganzen Graf-Bobby-Filme gab mit Gunter Philipp und Peter Alexander. Aber das ist mir noch eingefallen. Leidenschaft, Graf-Hobby und unglaublich schöne Erinnerung. Und es macht die Wehmut oder das Sentiment fällt ein bisschen leichter dadurch, dass er seine Leidenschaft auch jetzt gerade wieder an einem anderen Ort einbringt. Und das ist für mich schön. Als jemand, der immer noch sehr viel im 9. Bezirk unterwegs ist, ist der 9. Bezirk sehr, sehr aufgewertet wieder, weil es war ein großes Loch zwischen 2016 und 2021. Und dafür sage ich Dank.
Danke für das Kompliment.
Und nach diesem schönen Abschluss sage ich auch Dankeschön an Christian und Matthias für diese tolle Folge.
Danke dir.
Es war uns eine Ehre, mitmachen zu dürfen. Hat letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch jetzt. Ich wünsche mir für dich noch sehr viele interessante Interviewpartner. Ich hoffe, dass es in der Kollegenschaft noch ein paar nette Typen gibt, die sich die Zeit nehmen, ein bisschen so aus der Nähkiste zu plaudern, ein paar Geschichten zu teilen. Es gibt viele interessante Orte in Wien, die es zu entdecken gibt, viele Geschichten, die man sich anhören kann. Und ich glaube, die Kaffeehausgeschichten von dir, Silvi, sind ein guter akustischer Ort dafür.
Ich freue mich, dass ihr bei der heutigen Folge wieder dabei wart, des Podcasts Wiener Kaffeehaus Geschichte und Geschichten. Schaltet dann wieder ein bei der nächsten Folge, wenn ich euch wieder eines der über 1000 Wiener Cafés vorstelle. Baba und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bleibt noch ein bisschen dran. Jetzt kommt nämlich noch das Lied über das Espresso-Hobby von Matthias Kempf.
7.2010. Wenn ich dann keinen Ausweg seh und ins Espresso-Hobby geh, dann trink ich dort nicht nur Kaffee, nee, nee. Es darf dann auch ein Bierchen sein, ein Gläschen von dem guten Wein, Gin Tonic find ich auch sehr fein, hey. Dort sitz ich dann den ganzen Tag, ob sonnig ist, ob's regnen mag, weil ich im Hobby nie verzag, nee, nee. Die Kellnerin heißt Xenia, Christina ist jetzt auch oft da, die erste aber war Magda, yeah, yeah. Untertags der Christian, man spricht ihn mit Graf Hobby an, das ist der Chef, ein guter Mann, yeah, yeah. Man kennt mich dort, man weiß Bescheid, man kümmert sich, man hat Mitleid, man hört mir zu, man nimmt sich Zeit, hey, hey. Langsam dann die Sperrstund naht, man mich schon sanft zum Gehen bat, dann bin ich oft sehr desperat, ach je. Was man wohl in der Nacht so macht, und in mir nähert sich der Verdacht, mir fehlt ein Hobby für die Nacht, oh je. Der Morgen kommt, der Tag beginnt, die Sonne ging, den Mond gewinnt, die Tränen trocknen mir der Wind, ja, ja. So dass ich wieder Hoffnung seh und ins Espresso-Hobby geh, heut trink ich lieber nur Kaffee, olé.